Ich wollte euch gerade von meiner Tochter erzählen. Meine Tochter gewinnt sehr gerne. Und wer sehr gerne gewinnt, der verliert nur ungern. Und wenn sie Rennen macht mit ihren Brüdern, dann stellt sie sich immer sofort dahinhaft hin, dass sie auch gewinnen kann. Ja? Und deswegen habe ich jetzt meine Bibel auch zuerst aufgeschlagen, damit ich auf jeden Fall der Erste bin, der den Bibelvers hat. Ich frage mich, von wem meine Tochter das hat. Josua 1, Vers 9. Ganz vorne in der Bibel. Josua 1, Vers 9 sagt Gottes Wort: Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Dürft euch gerne setzen. Heute geht es um Mut. Mut ist eine Eigenschaft, die wir gerne hätten, die wir vielleicht schon haben in gewissem Maße. Aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich möchte nicht mutig sein. Im Wörterbuch, wenn wir Mut aufschlagen, dann steht Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Eine andere Wortwahl wäre Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Wenn man Christ sein möchte, dann braucht man Mut. Und es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt der eine Christ, der die Wunder erlebt mit Gott, der mutig ist, der vorangeht, der das lebt, was Gott für ihn vorbereitet hat und der Wunder mit Gott erlebt und davon erzählt. Und er kommt dann zu dir und sagt, ich habe was mit Gott erlebt. Er erzählt dir, was er erlebt hat, er erzählt dir, was er durchgemacht hat oder sie. Diese Person wird dir davon berichten. Sie wird sagen, ich war hier und mit Gott bin ich jetzt hier angekommen. Und die anderen Arten von Christen, das sind die, die diesem Mann oder dieser Frau zuhören. Und die zu jemand anders gehen und sagen, ich kenne einen, der hat ein Wunder erlebt. Und ich möchte dich heute fragen, was bist du für ein Mensch? Wir alle möchten die Menschen sein, die Wunder erleben an sich selber. Aber bist du schon dieser Mensch? Hast du den Mut, diese Schritte zu gehen, um Wunder mit Gott zu erleben? Weil Wunder ist nicht etwas, das einfach so passiert. Wunder ist nicht etwas, das jetzt klingelt an der Tür und plötzlich ist es da. Wunder, da muss man oft dafür kämpfen. Man muss viel Mut haben, um Wunder zu erleben. Und der Herr sagt in seinem Wort, in Psalm 34, Vers 19, wir hatten vorhin Psalm ja schon, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Die gute Nachricht ist, wenn du keinen Mut hast, wenn du deinen Mut verloren hast, es ist immer noch Hoffnung für dich. Es ist nicht so, dass es dann vorbei ist. Es ist nicht so wie den einen Job, den du nicht haben wolltest. Und dann hat ihn jemand anders bekommen und dann war das vielleicht doch das, was du haben wolltest. Und dann gehst du hinterher und sagst, hey, könnte ich den Job doch haben? Und der Chef dann sagt, nein, den habe ich jetzt jemand anders gegeben. Mit Mut ist es nicht so. Wenn wir den Mut verloren haben, dann kommt Gott und verspricht uns in seinem Wort, hier, ich möchte dein Herz und deine Gedanken, dein Geist wieder mit Mut erfüllen. Schon mal eine gute Nachricht. Nicht, dass die Ersten hier den Raum verlassen, weil sie keinen Mut mehr haben. Und ich merke, unser mutigster Körperteil ist die Zunge. Die Zunge, unser Reden, da sind wir sofort mutig. 2006 haben wir als Gemeinde die Weltmeisterschaft, die Fußballweltmeisterschaft übertragen. Wir haben daraus ein Evangelisationsprojekt gemacht. Wir haben Menschen eingeladen aus der ganzen Welt, um uns da zu helfen. Und wir wollten die Menschen einfach zum Fußballspielen zusammenbringen und denen einfach zeigen, Christen schauen auch Fußball. Christen können auch Spaß haben. Christen haben eine gute Zeit. Und in der Halbzeit haben wir dann immer Programm gehabt. Entweder jemand hat ein Zeugnis erzählt oder die Band hat gespielt. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Und unter anderem ist ein missionarisches Team aus Australien vorbeigekommen. 13 Leute, 3 Männer, 10 Frauen. Und eine von diesen Frauen, die hat mich etwas durcheinander gebracht. Ja? Die hat meine Konzentration geraubt. Ja? Die hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr richtig denken konnte. Die hat dafür gesorgt, dass ich mich jeden Tag geduscht habe und ein paar Stunden mehr vorm Spiegel verbracht habe. Und an einem Tag, wo es kein Spiel gab, wollten die alle was erleben. Wir hatten Leute aus Brasilien auch da. Die wollten alle was erleben. Und wir haben gedacht, wir fahren zum Neuschwanstein, zum Schloss. Und dieses Schloss, das will jeder sehen, das kennt jeder. Also sind wir mit der ganzen Gruppe mit dem Zug runtergefahren, waren dort, haben eine schöne Zeit gehabt. Und am Abend hatten wir noch ein bisschen Zeit und dahinter ist ein kleiner See. Und wir sind an dem See gesessen und haben uns erholt, entspannt. Und wir Jungs haben dann von der Ferne gesehen, das sind andere Jungs und die springen von der Klippe runter. Ja? Und da sagt meine mutige Zunge, das kann ich auch. Vom Weiten sah das nur so hoch aus. Wir haben uns ein Tretboot gemietet und sind dann langsam losgetretet. Und je langsamer wir nach vorne kamen, desto mehr haben wir gemerkt, das ist gar nicht so niedrig, das Ganze. Das ist schon ziemlich hoch. Als wir dort angekommen sind, haben wir gemerkt, wie hoch es war. Es waren ungefähr 17 bis 20 Meter. Und wir sind erstmal hochgelaufen. Wenn wir schon mal da waren, sind wir auch hochgelaufen. Und als ich ganz oben stand, hat alles in mir gesagt, da springst du nicht runter. Das funktioniert nicht, das ist zu hoch. So viel Mut hast du nicht. Und mein Wort gegenüber meinen Brüdern zu brechen, wäre kein Problem gewesen. Aber in dem Moment, wo ich da oben stand, hatte ich das Gefühl, dass Michelle, diese eine junge Dame, die mich komplett verrückt macht, zuschaut. Ich war mir sicher, die sitzt in diesem einen Boot und schaut zu. Also hatte ich keine andere Wahl. Wenn ich sie erobern möchte, musste ich springen. Ich bin noch 1-2 Meter so weiter runtergegangen von einer anderen Stelle. Die sah etwas sicherer aus, also waren es nur so 17-18 Meter insgesamt. Und bin dann gesprungen. Ich bin mit meinen Füßen auf dem Wasser gelandet. Die haben die ganze Zeit gebrannt, weil es so hoch war. Alles andere ist intakt geblieben. Als wir runtergekommen sind, haben wir gemerkt, es zieht ein Sturm auf, ein Hagelsturm. Und wir sind halt dann losgetretet und mitten im See war der schlimmste Sturm. Und es fing an, wirklich so Golfbälle, große Hagel runterzufallen. Und wir konnten nichts anderes machen, als ins Wasser zu springen. Und uns haben uns so halbwegs unterm Boot versteckt. Unser ganzer Körper, unsere Rücken waren voller blaue Flecken. Wir kommen zurück, wie Helden haben wir uns gefühlt, um dann festzustellen, Michelle hat mich gar nicht gesehen. Sie hat gar nichts mitbekommen. Sie hat den Sturm mitbekommen, sie hat gesehen, dass Hagel gefallen ist, aber dass da jemand runtergesprungen ist, hat sie gar nicht mitbekommen. Später hat sie mir erzählt, dass es sie auch gar nicht begeistert hätte oder sie irgendwie imponiert hätte. Das hätte sie mir davor sagen sollen. Aber unser mutigster Körperteil ist unsere Zunge. Weil wir werden manchmal ermutigt durch andere, durch gewisse Situationen und dann sagen wir, das kann ich auch. Ich habe mich in diese Frau verliebt. Ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat ja gesagt. Und dann kam der nächste mutige Schritt, wir heiraten. Und bei einer Hochzeit macht man Folgendes. Bei einer Hochzeit kommst du und sagst, ich werde dich lieben, egal was kommt. In guten wie in schlechten Zeiten. In dem Moment, wenn du vor einer Hochzeit stehst, diese Person, in der du verliebt bist, in die du verliebt bist, heiraten möchtest, da kennst du nur gute Zeiten. Du kennst keine schlechten Zeiten. Du denkst dir, es wird immer alles super und es wird nur noch besser. Und du sagst, das ist alles kein Problem, das packe ich. Das haben andere Leute auch schon gepackt. Wir sind mittlerweile 12 Jahre verheiratet. Und es ist traurig, dass es mittlerweile eine lange Zeit ist, um verheiratet zu sein. Weil es viele Menschen gibt, die diesen Schritt gehen und sagen, ja, ich will dir treu sein, ja, ich hab diesen Mut, in diese Ehe zu gehen und es dann vielleicht doch nicht erfüllen. Ich erlebe wie immer wieder, wenn ich Fußball schaue, wie mutig ich bin und ich sage, das könnte ich viel besser als dieser Profi, der das den ganzen Tag übt, der Millionen dafür bekommt, der sein ganzes Leben dem Baal gewidmet hat, das könnte ich besser. Unsere Zunge ist so schnell in so vielen Bereichen, um diesen Mut auszusprechen. Ich bin selbstständig. Ich würde mich als Geschäftsmann bezeichnen. Mal gut, mal weniger gut. Und ich liebe meinen Job. Ich liebe, was ich mache. Und wo wir angefangen haben, da war ich sehr mutig. Da war dieser Mut da und da habe ich gesagt, das packen wir, da kommen wir durch. Wir werden das schaffen. Nichts wird uns aufhalten. Man nimmt dann Gott noch mit ins Boot und sagt, mit Gott sowieso, da wird alles super. Und dann kommen die ersten Herausforderungen. Und dann erst wird dein Mut wirklich geprüft. Dann erst wird richtig festgestellt, wie mutig bist du wirklich. Und wenn ich an Mut denke und an eine Geschichte an der Bibel, dann muss ich immer an David denken. David, viele große Brüder vor sich gehabt und drei dieser Brüder waren in den Krieg gezogen, wollten ihr Land verteidigen und weil dann im Krieg nicht wirklich nichts voranging, hat der Vater gesagt, hey, lauf doch mal zu deinen Brüdern rüber und bring denen was zu essen mit. Er hat den wie einen Picknickkorb vorbereitet, hat gesagt, David, lauf los, bring deinen Brüdern was. Und wo er rüberkommt und seine Brüder zu seinen Brüdern und dieses Essen übergeben möchte, da hört er, wie Goliath aufsteht und wie Goliath sich über Gott lustig macht. Wie Goliath sich über das Volk Gottes lustig macht. Wie Goliath die Menschen herausfordert und sagt, hey, ich bin der Kämpfer der Philister. Schickt mir einen von euch rüber, wir machen eins gegen eins, dann muss nur einer sterben. Dann verletzt sich nur einer. Und wer auch immer gewinnt, hat den Krieg gewonnen. Und Goliath kann jeden Morgen raus, immer wieder das Gleiche. Und keiner vom Volk Israel hat sich gemeldet. Und wir lesen in 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 26. Dann kommt David, fragt ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Der David, der wusste, was zu tun ist. Es musste nicht ein Engel kommen, um dem David zu sagen, was richtig ist und was falsch. Es musste nicht jemand kommen, ein Mentor oder ein Unterstützer. Er musste nicht die Bibel aufschlagen, um zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. David wusste, das, was der Typ da macht, ist falsch. Und er wollte wissen, was kriegt der, der das in Ordnung bringt. Wieso meldet sich keiner? Wieso meldet sich keiner, um diesen nächsten Schritt zu gehen? Niemand hat David dazu ermutigt. Ich habe mal einen Vers gelesen, oder kein Bibelvers, aber einen Spruch, in dem es ungefähr darum ging, wann ist die einzige Zeit, wo der Lehrer ruhig ist? Das ist, wenn die Schüler eine Prüfung schreiben. Der Lehrer, der bringt den Schülern viel bei, er redet mit ihnen, aber wenn sie die Prüfung schreiben, dann hält er die Klappe. Dann gibt er keine Tipps, dann möchte er wissen, haben die was gelernt? Und David war in so einer Prüfung in diesem Moment. Und er wusste, der Lehrer, der muss mir nichts sagen. Und wie oft sind wir in solchen Situationen? In Herausforderungen, in Schwierigkeiten? Und wir fragen den Lehrer, Lehrer, was sollen wir jetzt machen? Was ist die richtige Antwort? In welche Richtung soll ich gehen? Und der Lehrer bleibt ruhig. Er sagt nichts. Und wir kommen wieder und beten und verstärkt und sagen und noch lauter und fasten vielleicht noch da oben drauf und reden, aber der antwortet nicht. Und ich möchte dir sagen, wenn Gott nicht antwortet, ist es vielleicht, weil du die Antwort weißt. Er hat sie dir schon gesagt. Und David wusste ganz genau, Gott hatte David nicht gesagt, wenn du hingehst, wirst du Goliath bezwingen. Aber David wusste, das, was da passiert, ist falsch. Und wenn er dorthin geht, wird Gott mit ihm sein und Gott wird eine Lösung finden. Und David hat diesen Mut genommen, um zu fragen, was man da mitbekommt. Aber er hat ein kleines Problem. Nicht jeder mag mutige Menschen. Seine Brüder mochten das nicht. Die haben ihn sofort zur Seite gezogen. Die Bibel sagt, seine Brüder waren groß, durchtrainiert, stark, schön anzusehen. Und die zu dritt nehmen ihn zur Seite. Er war vielleicht etwas kleinlich, noch ein Teenager. Und sagen, was machst denn du da? Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum sie das gemacht haben. Zum einen haben sie wahrscheinlich geglaubt, er weiß gar nicht, wovon er redet. Das ist noch ein kleines Kind. Der hat keine Ahnung von Krieg. Die Brüder haben sich wahrscheinlich gedacht, wir wurden darin ausgebildet. Wir wissen, wie man mit dem Schwert umgeht, mit dem Speer. Wir wissen, wie man verteidigt. Die haben wahrscheinlich so Taktiken besprochen mit ihrem Heeresführern. Und David hatte davon gar keine Ahnung. David hat auf Schafe aufgepasst. Das war nichts Besonderes in den Augen seiner Brüder. Und David hat zwar hin und wieder erzählt, dass er mal einen Bären und einen Löwen besiegt hat, um die Schafe zu beschützen, aber die Brüder haben sich wahrscheinlich gedacht, er übertreibt. Das war vielleicht eine etwas größere Katze, die auf ihn draufgesprungen ist. Aber kein Löwe. Die haben ihn vielleicht nicht ernst genommen. Er hat kein Handy gehabt, wo er das abfotografieren konnte. Er hatte keine Beweise. Er ist nach Hause gekommen und hat gesagt, hey Papa oder Geschwister, ich habe heute mit einem Löwen gekämpft, um unsere Schafe zu beschützen. Und ich habe gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn ernst genommen haben. Bist du schon mal neben einem Löwen gestanden? Schwierig. Und einen Bären? Sie haben mir einfach nicht geglaubt, dass er wusste, wovon er redet. Und die zweite Sache ist, wenn du entmutigt bist, dann möchtest du nicht mutige Menschen um dich herum haben, weil die dich daran erinnern, wie nicht mutig du bist. David hat seine Brüder daran erinnert, dass sie nicht an Gott glauben, wie er an Gott glaubt. David hat seine Brüder bloßgestellt. Die drei, wo sie zusammen waren, haben sie sich alle drei gesagt, hey, das packen wir nicht, das ist nichts für uns. Und haben sich gegenseitig so ein bisschen runtergezogen oder zurechtgeredet, dass das so passt, dass sie sich jetzt da nicht einmischen. Das ist politisch, da möchten sie nicht involviert werden. Außerdem haben alle drei eine Freundin, die zu Hause wartet. Und wenn sie sich jetzt verletzen, können sie ihrem Vater nicht mehr helfen. Und fingen an, vielleicht so Entschuldigung zu suchen, warum sie nicht mutig sind, warum sie diesen mutigen Schritt nicht gehen. Und plötzlich kommt der Jüngste, der Kleinste, in ihren Augen der Unfähigste und stellt sie bloß, dass sie nicht mutig sind. Was für Menschen umkreisen dich? Sind es Menschen, die dich ermutigen, aufbauen? Oder sind es Menschen, die dich entmutigen? Und versuchen, auf ihrem Level zu halten. Wie einfach ist es heutzutage, nur noch fernzusehen, nur noch sich mit seinem Handy zu beschäftigen. All die Probleme, die auf uns zukommen, die versuchen wir dadurch auszublenden. Früher hat man das mit Drogen und mit Alkohol gemacht. Der Feind hat längst gecheckt, das reicht nicht, ich brauche neue Sachen, also kommt er mit Beschäftigungen, mit anderen Sachen, mit denen wir Christen vielleicht besser einverstanden sind. Wenn ich zu Hause bleibe und Netflix-Marathon anschaue, dann ist es ja nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt auf der Wiesn den ganzen Zeit da rumtanzen würde. Und wir versuchen uns unseren Nichtmut, Unmut zurechtzureden, wie es seine Brüder auch getan haben. Die Mutlosen sind am liebsten umzingelt von Mutlosen, weil sie nicht daran erinnert werden möchten, dass sie mutlos sind. Keiner mag das, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das ist deine Schwäche. Wer hört das gerne? Wir möchten auf den Schultern geklopft werden. Wir möchten sagen, hey, du bist richtig gut in dem, was du machst. Ich hatte mal einen Fußballtrainer, wenn ich 5 Tore geschossen habe, wenn wir gewonnen haben, wenn wir alles richtig gemacht haben, aber ich an diesem einen Moment den Ball verloren habe, weil ich ein bisschen vielleicht hochmütig war oder halt den anderen nicht gesehen habe, dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey Ricardo, die eine Situation war nicht in Ordnung. Und das hat er nicht zu mir gemacht, sondern das hat er vor der ganzen Mannschaft gemacht. Und am liebsten hätte ich mich gemeldet und gesagt, was war mit den 5 Toren? Ja? Wir mögen das nicht. Wir wollen gelobt werden. Wir wollen nicht hören, dass wir Fehler machen, dass wir Schwächen haben. Und wenn du nichts viel anzubieten hast, weil du vielleicht mutlos bist, dann möchtest du es nicht hören von jemandem, der mutig ist und dich daran erinnern, was es alles gibt. Viele Menschen kämpfen heutzutage mit Depressionen und das ist wahrscheinlich nicht viel anders. Es ist so schwer, mutige Menschen zu finden. Und wir haben dieses Riesenglück, dass wir die Bibel haben. Wir haben diesen Riesensegen, dass wir die Bibel lesen können und dass wir feststellen, das war nicht Jesus, der Goliath zerschlagen hat, sondern das war David. Ein kleiner Mann, wie du und ich. Und ganz, ganz wichtig, das ist nicht nur für die Männer vorbehalten, das ist für jeden Einzelnen hier vorbehalten, der Gott in seinem Herzen hat. Was macht David? David sagt, ich kämpfe gegen diesen Goliath. Ich habe diesen Mut. Seine Zunge sagt es. Ja? Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, dass er das wirklich machen würde. Und dass er gewinnen würde, wusste sowieso niemand außer Gott. Also haben sie ihn zum Saul geschickt, haben gesagt, der König muss entscheiden. Und wo er vor Saul steht, in Vers 32 sagt Gottes Wort, da sagt David zu Saul, mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Die Bibel sagt, Saul war auch groß und durchtrainiert. Der war ein Kopf größer als alle anderen. Und dann kommt dieser kleine Knirps an und sagt, hey, großer Mann, starker Mann, Typ, der schon viel gekämpft hat, schon viel erlebt hat, mach dir keine Sorgen, ich mach das für dich. Das ist wie wenn der Azubi zu mir kommen würde, der jetzt seit einem Monat bei uns im Unternehmen ist und sagt, hey Chef, mach dir keine Sorgen, ich mach den Jahresabschluss für dich. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Ich glaube, die Sorgen von Saul wurden in dem Moment noch größer. Mach dir keine Sorgen, sagt er zum König. Und der Saul, der war voll verzweifelt, der wusste nicht weiter. Die Bibel sagt, dass er mit Gott nicht mehr so viel zu tun hatte, der Saul. Er war nicht mehr mutig. Der Saul gehörte auch zu den Mutlosen. Und David kommt und sagt, hey, aber David sagt nur, mach dir keine Sorgen. Wieder die Zunge. Sein Herz, seine Gedanken waren wahrscheinlich auch mutig. Aber noch stand er mit seinen Freunden, mit seiner Nation, mit seiner Familie zusammen. Und plötzlich, ein paar Verse später lesen wir, steht David vor Goliath. Und das Ich wollte fast sagen, das Schöne an dieser Situation, aber das, vielleicht nicht unbedingt das Schöne, aber wenn du in so einer Situation stehst, das ist so eine Situation, da gibt es kein Zurück mehr. Bis jetzt, wo er bei Saul war, da hätte David sagen können, hey, Saul hat nämlich versucht, ihm seine Rüstung aufzusetzen, aber David ist zusammengekracht, das war alles zu schwer für ihn. Und da hätte David noch sagen können, schade, ich hätte es echt gerne probiert, aber die Rüstung ist zu schwer. Ich packe das nicht. Das ist, Ich gehe noch mal in den Gym. Ich gehe noch mal halt ein bisschen trainieren und vielleicht in 2-3 Wochen probiere ich es noch mal. Da hätte er vielleicht noch rauskommen können. Aber er hat gesagt, nee, ich gehe. Ich habe hier so eine kleine Schlinge. Ich habe ein paar Steine in der Tasche. Das passt. Und Gott ist mit mir. Und dann plötzlich steht er vor Goliath. Und in dem Moment, in dem wir uns auch oft befinden, vor diesen Herausforderungen, vor diesen Schwierigkeiten, das sind die Momente, da gibt es kein Zurück mehr. Da kannst du nicht mehr sagen, jetzt gebe ich auf. Da steht Goliath plötzlich vor dir. Und ich frage mich, was wäre meine Reaktion gewesen, wenn ich in so einer Situation stecken würde? Kennst du das, wenn du wie gelähmt bist, nicht mehr reagieren kannst, weil dir diese Situation zu groß erscheint? Wenn du nicht mehr weißt, was ist der nächste Schritt, was soll ich machen, was soll ich nicht machen? Wie hättest du reagiert, wenn Goliath plötzlich vor dir steht? Zu allem Überfluss kommt David zu Goliath und was macht Goliath? Er lacht ihn aus. Ja? Goliath hätte wenigstens sagen können, hey, wenigstens einer, der den Mut hatte. Ja? Goliath hätte wenigstens so Handshake rüberkommen können und sagen, hey, schön, dass du es probierst. Ja? Kriegst hier so, wie hat man das früher bei diesen Bundesjugendspielen gehabt? Da hat man immer so einen Schein bekommen, dass du dabei warst. So einen Zettel, hätte ihn übergeben und gesagt, hey, schön, dass du hast es probiert. Die anderen, die haben nicht mal den Mut gehabt, herzukommen. Du hast immerhin den Mut gehabt zu kommen, aber das hat Goliath nicht gemacht. Statt seinen Mut zu loben, hat Goliath David auch noch ausgelacht. Er hat ihn als Hund bezeichnet. Er hat gesagt, was wollt ihr mit diesem kleinen Kind? Gibt es keinen anderen? Ich kann mir vorstellen, dass er noch sowas eine zweite Wahl gegeben hat. Hey, ist das ein Prank? Wollt ihr mich irgendwie reinlegen? Schickt doch noch einen anderen oder schickt sie zwei von denen, das geht auch noch. Goliath lacht David aus. Und das Interessanteste für mich an dieser Geschichte ist, Goliath hatte keine Angst. Goliath hatte gar keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er hatte gar keine Angst. Ich kann mir vorstellen, dass David Angst hatte, weil David auch nur ein Mensch ist. Wir haben Angst, wenn wir in solchen Situationen stecken. Wir haben Angst, wenn wir in kleineren Situationen stecken. Aber David hat etwas gemacht, was ich lernen möchte, und du möchtest es vielleicht auch lernen. David hat sich auf seinen Glauben verlassen und nicht auf seine Fähigkeiten. So schwer. Wenn wir Probleme haben, unsere Probleme anschauen und denken uns, ein Lottogewinn würde alles lösen. Und wir schauen aber nicht auf unseren Glauben. Wir schauen nicht auf das, was die Bibel sagt, sondern wir schauen auf die Fähigkeiten, die die Welt anbieten kann, um unsere Probleme zu lösen. Ein Ehepartner könnte alles lösen. Eine größere Wohnung könnte alles lösen oder könnte vieles lösen, mich glücklicher machen. Mehr Serien auf Netflix könnten mich vielleicht glücklicher machen. Und wir versuchen, Sachen zu finden, die uns glücklicher machen könnten. Auf die Sachen, die wir greifen können, die wir festhalten können. Vers 45, da kommt David zu Goliath und sagt, du trittst mit mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf und der Herr wird euch in unsere Hände geben. Alle haben zu ihm gesagt, er schafft es nicht. Und David steht vor dieser Riesenherausforderung und denkt sich Folgendes, sie haben recht. Ich schaffe das nicht. Aber ihr wisst, was kommt. Mit Gott schafft er es. Die haben alle Gott vergessen, die haben alle Gott übersehen. Die haben alle nur David gesehen, seine Fähigkeiten, seine kleine Schlinge, die 5 kleinen Steine, den kleinen Hirten. Das haben die nur gesehen. Die haben nicht Gott gesehen, der dahinter steckt. Und David macht etwas, was ich großartig finde und wozu wir auch in der Lage sein werden, wenn wir diesen Mut haben. Und zwar passiert Folgendes. Was passiert, als David, also die Geschichte, wie die ausgeht, ich erkläre sie nochmal, falls sie noch nie jemand gehört hat. David läuft auf ihn zu, packt seinen Stein, den ersten Stein, in die Schlinge rein, schwingt ein bisschen, los, Kopf vom Goliath, Goliath fällt um mit einem kleinen Stein. Ja. David geht hin und weiß, okay, vielleicht ist er noch nicht ganz tot, also nehme ich das Schwert und hack den Kopf ab, weil er wusste, wenn der Kopf ab ist, dann geht nichts mehr. Ja. Er wusste, den muss ich nicht mehr evangelisieren. Weißt du, deine Probleme, deine Schwierigkeiten, die musst du nicht evangelisieren. Die musst du nicht streicheln oder so, sondern den musst du den Kopf abhacken. Nicht Menschen. Dein Problem, deine Schwierigkeiten. Den Kopf abhacken. Nicht nur zur Seite schieben. Nicht ins Gefängnis stecken. Sondern David wusste, dieses Problem, diese Schwierigkeiten, die muss ich töten. Und er hakt den Kopf ab. Und wisst ihr, was an dem Moment passiert? Das ganze Volk Israel hat keine Angst mehr. Plötzlich war die Angst weg. David hat durch seinen Glauben nicht nur ein Riesenwunder vollbracht, sondern er hat der israelischen Armee gezeigt, es gibt keine Grenzen für uns. Die Grenzen, die sie sich selber aufgesetzt haben, David mit einem Schlag vernichtet. Plötzlich war alles weg. Plötzlich war alle Angst vergessen. Alle Sorgen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Soldaten so etwas wie einen Abschiedsbrief geschrieben haben. Ja? Schnell zur Post gelaufen und gesagt, hey, ich schicke den noch nicht ab. Ich glaube, hier geht noch was. Ja? Und dann war die ganze Angst weg. Und die Bibel sagt, wie dieses ganze Volk plötzlich wie verwechselt, wie anders war. Ausgewechselt. Die haben sich nicht hingekniet und gebetet, die anderen. Die haben nicht die Bibel aufgeschlagen, während David losgelaufen ist. Die Bibel berichtet nicht davon, dass sie die Hände hochgehoben hätten, um David noch zu segnen. Und trotzdem haben alle, die darum herum waren, diesen Segen erfahren. Weil einer geglaubt hat. Weil einer mutig war. Und wenn du mutig bist, wird es nicht nur gut für dich sein, sondern für alle Menschen um dich herum. Es werden alle von deinem Segen profitieren. Aber dazu musst du mutig sein. Wenn jetzt hier einer reinkommen würde und der würde sagen, er heißt Goliath und er möchte mit mir kämpfen, dann wäre es für mich eine einfache Sache, einfach zu wissen, ah, okay, das ist schon wieder Goliath, wo sind meine Steine oder schmeiße ich mein Handy an seinen Kopf. Aber wir treten manchmal vor Problemen oder Schwierigkeiten in unserem Leben, wo die Bibel das nicht ganz genau so wörtlich dargestellt hat. Wo die Bibel nicht sagt, schau mal, so wird das ausgehen. Wenn Gott zu mir kommen würde und sagt, baue eine Arche, dann würde ich sagen, ja, ich baue eine Arche. Ich weiß, da kann Wasser kommen. Wir dürfen nie vergessen, dass David nicht wusste, wie es ausgeht. Dass David genau in den gleichen Situationen steckt wie wir gerade. Er weiß nicht, was morgen passieren wird. Er wusste, dass Gott für ihn ist. Er wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist, aber er wusste nicht, dass der erste Stein Goliath sofort umhauen würde. Er hatte 5 dabei. Wenn er gewusst hätte, dass der erste funktioniert, hätte er die anderen zu Hause gelassen oder nicht mitgenommen. Er hatte 5 dabei. Er wusste nicht, was passiert. Und das ist, was uns so nervt. Wenn wir einen Film anschauen, Ich mag keine Schnulzen. So diese romantischen Filme, wo du von vornherein weißt, die werden sich zum Schluss finden und dann heiraten. Ja, das mag ich nicht. Aber wir möchten, dass unser Leben so ist. Wir möchten sofort wissen, klappt das, was ich jetzt mache? Wird das alles so hinauslaufen? Wenn ich gewusst hätte, dass ich so eine wunderbare Frau kennenlernen würde und sie ja zu mir sagt, da hätte ich, keine Ahnung, meine ganze Pubertät ganz anders gelebt. Ja? Ich hätte mir viel weniger Sorgen gemacht. Ich hätte viel weniger Mädels angesprochen. Ja? Ich hätte viel weniger darauf geachtet, wie schön mein Bild auf Facebook ist. Ich hätte viel mehr Zeit für andere Sachen gehabt, aber ich wusste es nicht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe zu Gott immer gesagt, hey Gott, ich möchte das komplette Paket haben. Nur christlich reicht mir nicht. Ja? Du musst auch was drauf haben. Ja, du musst auch hübsch sein. Wir können nicht nur im Dunkeln beten. Und Gott hat, ich habe eine Liste gemacht, alles, was ich an meiner Frau haben wollte, und ich habe alles bekommen. Halleluja. Ich weiß nicht, ob sie alles bekommen hat. Aber sie hat jetzt ja gesagt, zu spät. Wie wenig Sorgen hätte ich mir aber gemacht, wenn ich das alles davor gewusst hätte. Aber wie langweilig wäre so ein Film, wenn wir anfangen würden und der Sprecher sagen würde, schau mal, hier ist der Ricardo, das ist die Michelle, jetzt wird es ein bisschen actionreich für eine Stunde lang, aber zum Schluss finden sie sich wieder und heiraten und haben ganz viele hübsche Kinder. Dann würde sich keiner den Film anschauen. Das wäre langweilig. Wie schlimm ist es, wenn man genau weiß, wie es ausgeht? Also ich finde es schlimm. Und wir wollen aber, dass unser Leben so ist. Wir wollen ganz genau wissen, was morgen passiert. Wir möchten alles so einfach wie möglich haben. Aber wir brauchen Mut. Und David, er rettet das ganze Volk. Da geht es noch ein paar Verse später, was die alles gemacht haben. Die sind hinterhergelaufen, haben die vernichtet, haben verjagt. Es war ein Riesensieg für Israel. Ich habe solche Siege, jetzt nicht im Krieg, aber so ähnliche in meinem privaten Leben schon erlebt. Und solche Siege sind manchmal so überwältigend, so einzigartig, dass etwas passiert, das auch mit Mut zu tun hat, aber schlecht ist. Im Deutschen sagen wir, dann kommt der Hochmut. So schön, dass David, bevor er Goliath überhaupt besiegt hat, hat gesagt, hey, wenn ich dich besiege, dann nicht, weil ich es kann, sondern weil Gott es kann, weil Gott es gemacht hat. Und wie oft erleben wir diese, wie mit meiner Frau, wenn mir jemand fragt, warum hast du so eine hübsche Frau? Dann habe ich gesagt, weil ich toll bin. Ja? Sie hat mich angeschaut, ja, kam angelaufen, ist draufgesprungen und hat nicht mehr losgelassen. Das ist meine offizielle Version. Ja? Wie oft, wenn wir Gutes erleben, wenn das ganze Schlimme vorbei ist, wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben gekämpft und dann kommt der Sieg und dann kommt dieser Hochmut und dann sagen wir, ich habe es gemacht. Wie oft lassen wir dann Gott weg, gerade wenn wir mit Freunden reden, mit Bekannten, die vielleicht nicht hier in der Gemeinde sind. In der Gemeinde ist es einfach, ja Gott die Ehre, ja Halleluja, Amen. Aber wie ist es in unseren Familien, die vielleicht nicht an Gott glauben? Wie ist es bei unseren Mitarbeitern, Kollegen, in der Schule, in der Uni? Ich habe letztens Gänsehaut bekommen. Wir haben Surfen. Ich liebe es. Also ich kann nicht gut surfen. Wenn ich die Zeit dazu habe, surfe ich gerne. Aber ich liebe es, das zuzuschauen. Und vor ein paar Wochen war das Finale, die Surfweltmeisterschaften. Und es läuft dann so ab, dass sie das ganze Jahr lang surfen und verschiedene Events haben. Und die besten 5 von all den Events zusammen, die kommen dann zusammen und haben dann nochmal, tragen unter sich die Weltmeisterschaft aus. Dann kämpft der 5. gegen den 4. und wer dann da gewinnt, kämpft gegen den 3. Wer da gewinnt, kämpft gegen den 2. und dann bleiben nur noch 2 übrig und dann gibt es das absolute Finale. Und ein Brasilianer hat gewonnen und er steht dann auf dem Podium, ist gerade Weltmeister geworden, hat oft den 2. Platz nur bekommen in seiner Vergangenheit, er hat jung geheiratet, 2 kleine Kinder, alle haben ihm gesagt, das ist Blödsinn, was du da machst, du musst dich komplett dem Surfen widmen, mit einer Familie wirst du nie Weltmeister und wieso gleich bei einer Frau festbleiben, ja, probier doch mal mehrere aus, das gab es alles und er hat gesagt, nee, das mache ich nicht und wir Brasilianer, wir haben in Amerika ist es ähnlich so, wir danken Gott gerne, wenn was Gutes passiert, aber wir machen das folgendermaßen. Der Reporter kommt und der fragt mich, ja, wie war das so? Und dann sage ich so, ja, als allererstes möchte ich mich bei Gott bedanken, aber danach möchte ich erwähnen, wie gut ich trainiert habe und wie gut ich das machte und meine Sponsoren. Und dann fängt man über alles an zu reden. Man erwähnt Gott ganz am Anfang. Und dann lässt man ihn zur Seite und hat man so sein Soll erfüllt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber er war anders. Ich habe Gänsehaut bekommen, wo ich das gehört habe. Er hat gesagt, weißt du was, wir haben gestern zusammen Lobpreis gemacht und gebetet. Auf der Bühne, Millionen Zuschauer haben im Internet, im Fernsehen zugeschaut. Und da hat er gesagt, und der Pastor John, der hat dann noch ein Wort gehabt und hat alles wiederholt, was damals passiert ist. Und er hat gesagt, hey, ich habe so viel geweint, ich habe so viel gekämpft, ich habe so viel gebetet, das habt ihr alle gar nicht gesehen. Und ich möchte euch sagen, dass das Wichtigste für mich ist. Natürlich freue ich mich sehr darüber, dass ich gewonnen habe. Natürlich ist es ein einzigartig schönes Gefühl. Aber ich fand es so schön, dass er diesen Mut hatte, nicht übermutig zu werden, sondern einfach zu sagen, hey, Gott, allein gebührt die Ehre. Wie einfach wäre es gewesen, einfach zu sagen, hey, ich bin der Beste. Ich bin nur die Nummer eins. Ich habe alles gewonnen. Wenn solche Siege kommen, gerade wenn Leute dich loben, das habe ich erlebt. Wenn Leute gekommen sind und mich auf die Schulter geklopft haben, mich gelobt haben, das hat mich immer schwach gemacht. Weil ich dann meinen Blick von Gott abgewendet habe und dann nur noch auf mich geschaut habe, auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich mache. Und auf die Geschichte so erzählt, dass Gott nicht mehr dabei war. Im Duden steht Folgendes: unter Hochmut, auch Anmaßung, Überheblichkeit und Arroganz genannt, versteht man die Gewohnheit von Personen, die ihren eigenen Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzen. In Galater 6, Vers 3 sagt Gottes Wort, wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. In Sprüche 16, Vers 18 sagt Gottes Wort, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. David war anders. Ein Kapitel später, 1. Samuel 18, Vers 23, da kommen die zu David und sagen, hey David, du hast besiegt, du hast alle fertig gemacht. Du kriegst jetzt die schönste Tochter vom Saul. Ja, und weißt du noch, das alles, was die versprochen haben, das kriegst du jetzt alles. Und David sagt, in Vers 23 sagt er, als Sauls Männer das zu David sagten, entgegnete er, wie soll ein armer und einfacher Mann einfach so der Schwiegersohn des Königs werden? Wie hättest du reagiert? Hättest du so demütig sein können? Ich stelle mir vor, wie viele von uns gesagt haben, was, ich kriege nur eine Tochter? Ich habe den Typen das Leben gerettet, ja? Der soll gleich mal vom Thron absteigen und ich übernehme jetzt. Ich bin der richtige König. So, wie oft ist es denn so? Aber er war demütig und Gott er belohnt sowas. Die Welt belohnt es nicht. Da kannst du lange drauf warten. Die Welt belohnt es nicht. Aber Gott tut es. Und heute feiern wir Erntedankfest. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das ist nicht meine neue Diät mit dem ganzen Obst und Gemüse hier. Ich hätte einen Vorschlag für nächstes Jahr, vielleicht so ein paar Steak-Stücke, so ein paar. Ja, kommt ja auch von Gott. Wir sind nur hier und uns geht es nur so gut, wie es uns gerade geht, weil Gott uns liebt und weil Gott mit uns ist. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. David wusste in dem Moment, ich habe Goliath nur besiegt, weil Gott mit mir ist. Und wir sind keine besseren Menschen als andere. Nur weil du Mut hast, bist du nicht besser als andere. Du hast mehr Mut als andere und du wirst mehr mit Gott erleben, aber du bist nicht besser. Jesus kommt in sein Wort und sagt, ich bin für alle gestorben. Für die Mutigen und für die ohne Mut. Für die, die an mich glauben und für die, die noch nicht an mich glauben. Und es ist so wichtig, dass wir das nie vergessen. In 5. Mose 8, Vers 10. Sagt Gottes Wort, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Das Kapitel von 5. Mose 8 heißt Aufruf zum Gehorsam und zur Dankbarkeit. Ich möchte, dass du richtig viele Wunder mit Gott erlebst. Ich möchte richtig viele Wunder mit Gott erleben. Und ich möchte, dass wir uns gegenseitig ermutigen durch die Wunder, die in unserem Leben passieren. Ich möchte keine YouTube-Videos haben, die mich ermutigen. Ich möchte es mit euch machen. Und ich möchte durch mein Leben, ich möchte den Leuten nicht immer erzählen, was für einen tollen Vater ich habe. Ja, sondern ich möchte den Leuten erzählen, was ich erlebt habe. Ich möchte den Leuten nicht erzählen, was ich da gelesen habe oder gesehen habe. Ich möchte den Leuten erzählen und sagen, da in dieser Situation bin ich gesteckt. Ich habe geweint, ich war verzweifelt, ich war kaputt, ich war fertig. Und Gott hat mich wiederhergestellt. Gott hat mir den Segen gegeben. Aber wenn du das erleben willst, dann brauchst du Mut. Und wie wir im Psalm gelesen haben, wenn du keinen Mut hast, wie war der schöne Vers nochmal? Der Herr ist mit allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Gott möchte heute kommen und deinen Mut wiederherstellen. Und dafür würde ich einfach gerne beten. Und du willst, darfst du gerne mit mir aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Erntedank feiern dürfen. Ich möchte um Vergebung bitten, dass wir es nicht jeden Tag machen, dass wir viel zu oft vergessen, dankbar zu sein. Ich möchte, dass du uns in Erinnerung rufst, wie viele Gründe wir haben, dankbar zu sein. Danke dafür, dass wir diese wunderbaren Räumlichkeiten hier haben, in denen wir von deinem Wort hören dürfen, in denen wir dich loben dürfen. Ich danke dir dafür, dass es hier warm ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir dafür, dass wir so viel Grund zum Dankbarsein haben. Ich möchte, dass du unser Herz mit Dankbarkeit erfüllst, aber auch mit Mut, Vater. Wir möchten nicht jetzt einfach aufhören und sagen, hey, das war schön, was wir alles erlebt haben, komm, hol uns ab. Sondern wir möchten, dass du unser Herz mit Mut erfüllst, weil wir möchten noch mehr Wunder mit dir erleben. Wir möchten nächstes Jahr, wenn wir wieder Erntedankfest haben, Zeugnisse erzählen von dem, was du getan hast. In unserem Leben, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Wir möchten erleben, wie du groß wirst. Nicht von den Geschichten von vor so viel tausend Jahren, wo David Goliath umgehauen hat, sondern wir möchten Geschichten von uns erzählen, wie wir den Feind umgehauen haben, wie wir mit dem Rücken zur Wand standen und gar nicht wussten, was uns geschieht und wo du dann gekommen bist und auf eine unerklärliche Art und Weise den Sieg geschenkt hast. Ich danke dir jetzt schon dafür. Ich danke dir dafür, dass das nichts ist, das Wunder nichts für die Pastoren so übrig gebliebenes ist, sondern dass du Wunder für jeden Einzelnen von uns hast. Egal wie lange wir dich kennen, egal wie unser Herz bis jetzt aussah, ich möchte dich da bitten, dass du unser Herz reinigst. Herr, und für alle die dich noch nicht in ihrem Leben aufgenommen haben, Herr, möchte ich dich bitten, dass du jetzt in ihren Herzen kommst, dass du sie begegnest, dass du ihnen mit Frieden in ihren Herzen begrüßt und dass sie eine persönliche Erfahrung, Erlebnis mit dir haben dürfen. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch, der heute hier ist, dich spürt, dich erlebt. Nicht, weil jemand anders davon erzählt hat, was er erlebt hat, sondern dass sie ihre eigene Erfahrung mit dir machen. Dass sie erleben, dass du Gott bist, dass du wahr bist, dass du heute noch Wunder tust. Und dass keiner heute hergekommen ist, weil er sich verlaufen hat, sondern du wolltest, dass wir heute hier sind. Daran glaube ich ganz fest. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst. Ich danke dir so sehr, dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass ich hier stehen darf und sagen darf, ich habe dich erlebt, ich weiß, du bist gut und ich weiß, das ist erst der Anfang von vielen guten Sachen, die noch passieren werden in meinem Leben und im Leben meiner Geschwister. In Jesu Namen. Amen.